Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier zu sein, bei euch predigen zu dürfen. Ihr seid eine Gemeinde, die mit uns in Wiedenest sehr verbunden ist, deswegen nur zwei kurze Hinweise, die vielleicht für den einen oder anderen von euch relevant sind. Alle zwischen 16 und 29, eine gute Nachricht, wir haben noch Plätze auf der Silvesterfreizeit. Falls jemand da Lust hat, dabei zu sein, vom 28.12. bis 1.1., herzliche Einladung dazu. Und ich habe mich sehr gefreut, was du erzählt hast, Margarete, dass ihr euch so beteiligt an der Aktion, an dem Weihnachtsfest hier von dem Armin-Kreis und so. Falls ihr noch eine andere Idee habt, wo ihr was spenden wollt, auch wir danach dann irgendwann sind noch auf ein paar Spenden angewiesen. Wenn Gott euch das aufs Herz legt, freuen wir uns. Vielen Dank dafür. Das Thema heute Morgen ist, brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz ist das Thema der Predigt. Und es wird darum gehen, wie wir, wie du die Bibel lesen kannst, dass, glaube ich, genau das passiert. Dass du in Gottes Wort eintauchst und Gottes Wort liest und weggehst mit einer Begeisterung, mit einer Freude und mit dieser Aussage, brannte nicht unser Herz, brannte nicht mein Herz. Und ich habe am Anfang eine kleine Umfrage mit euch vor und ich weiß nicht, ob Handys bei euch im Gottesdienst verboten sind. Ich hoffe nicht, denn jetzt darfst du mal dein Handy zücken, dein Smartphone, wenn du es dabei hast und deinen Browser öffnen, also Safari, Internet Explorer oder wie auch immer das bei dir auf deinem Handy so heißt. Und auf slido.com gehen. Dann kannst du da einen Code eingeben, Hashtag EFG Heiger. Und da machen wir eine kleine Umfrage zum Thema Bibellesen. Der Ältestenkreis hat mir gesagt, ich soll das mal machen, anonym. Spaß, hat er nicht gesagt. Aber und wenn ihr dort seid, unter slido.com, dann klickt ihr oben rechts auf Live Polls und dann will ich mit euch eine kleine Fragerunde machen. Das erste ist, das Beste am Sonntag war bisher, da dürft ihr ein Wort eintragen, kommt ihr klar? Ist nicht so schwer eigentlich, im Browser slido.com und dann oben auf Polls, P-O-L-L-S und dann wird dort gefragt, das Beste am Sonntag war bisher und vielleicht sehen wir gleich sogar live die Ergebnisse der Umfrage hier hinter mir. Das wäre das Ziel. Dann seht ihr nämlich selber, was alle anderen bisher am Sonntag so schön fanden. Vielleicht den Kaffee, vielleicht auch nicht. Klappt nicht so gut, okay. 17 Leute haben schon mitgemacht, 20 Leute haben schon mitgemacht. 30 Leute haben mitgemacht, sehr gut. Ich gucke mal, was die Ergebnisse sagen. Also, da steht Schlafen, Musik, Gebet, Gott erleben, Lobpreis, mein Bett, Müsli, das Frühstück, Gottesdienst, der Hefezopf, der schön geschmückte Tannenbaum, Frühstück, Zeit, Bibel lesen, Kaffee, Frühstück. Sehr gut. Ah, jetzt habt ihr es kurz gesehen. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Wir machen mal die nächste Frage. Ich lese die Bibel außerhalb von gemeindlichen Aktivitäten. Das müsstet ihr jetzt bei euch sehen. Ich lese die Bibel außerhalb von gemeindlichen Aktivitäten. Einmal am Tag, zwei bis dreimal die Woche, gelegentlich einmal die Woche oder einmal im Monat. Wie oft liest die EFG Heiger die Bibel? Zwei bis dreimal die Woche, einmal am Tag. Oh, hier, ihr seid richtig gut dabei. Einmal die Woche, so 46 Leute. Wow, sehr gut. Das ist richtig ein schönes Ergebnis. Wie viel ihr außerhalb von Gemeinde die Bibel liest. Sehr, sehr cool. Letzte Frage. Wenn ich die Bibel lese, erlebe ich, dass Gott zu mir spricht. Fünf Sterne wie bei Amazon-Bewertung ist gut. Ein Stern ist so eher nicht so. Ja, also wenn du sagst, wenn ich die Bibel lese, erlebe ich, dass Gott zu mir spricht, dass Gott mir begegnet. Dann darfst du eine 5 geben, wenn du sagst, so, ja, mal so, gibt es vielleicht eine 3 Sterne oder so. Auch sehr gut. 3 ist die meiste Antwort, so mal so und mal so wahrscheinlich. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir machen das mal zu. Mein Ziel für die Predigt ist, dass vielleicht ist das für dich schon bekannt, vielleicht ist es für dich neu. Mein Ziel für die Predigt ist, dir eine Frage mitzugeben, mit der ich glaube, wenn wir die Stellen beim Bibel lesen, dass wir mehr erleben werden, dass Gott zu uns spricht und dass wir eher danach sagen, brannte nicht mein Herz, sogar wenn du irgendwelche Geschichten im 4. Buch Mose liest. Weil ich glaube, es gibt Stellen in der Bibel, die fallen uns eher schwer und dann haben wir den Fokus darauf eher, okay, ich will das verstehen. So, ich will mehr darüber wissen, was bedeutet das eigentlich ganz genau, wir wollen es vielleicht verstehen. Manchmal lesen wir dann vielleicht die Bibel wie so eine Art Lexikon, manchmal auch wie so eine Bedienungsanleitung für unser Leben, von Zeit zu Zeit auch wie so eine Art Glückskeks, schnell noch einen tollen Spruch für den Tag mitnehmen. Und ich glaube, es gibt eine Frage, die uns helfen kann, zu gucken, wie kann Gott mir in der Bibel begegnen? Immer mehr und immer öfter. Und dazu schauen wir uns einen Bibeltext an aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Ihr dürft das gerne mitlesen oder einfach eure Augen schließen und zuhören. Wir hören uns das an von der großen Hörbibel, da wird es ein bisschen lebendiger.
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen,
»Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?«
Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm,
»Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?«
Und er sprach zu ihnen,
»Was denn?«
Sie aber sprachen zu ihm,
»Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht.
Und er sprach zu ihnen,
O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen,
Bleibe bei uns! Denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.
Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander,
Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?
Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen,
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen!
Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.
Bis dahin die Geschichte aus Lukas 24. Was hat dieser Text uns zum Bibellesen zu sagen? Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Das Erste, was wir aus diesem Text zu dem Thema lernen können, ist, ich habe das genannt, reden über gleich bleiben in oder reden über bedeutet bleiben in. Was meine ich damit? Ich werde es gleich merken. Die beiden sind unterwegs, die waren zum Passafest in Jerusalem gewesen, hatten all das mitbekommen, was mit Jesus passiert war. Und sind jetzt auf dem Weg zurück nach Emmaus, von dort kamen sie. Und während sie unterwegs sind, waren sie miteinander im Gespräch und haben miteinander geredet. Wir erfahren, dass sie sehr, sehr mutlos und traurig waren. Da heißt es zum Beispiel, sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Als sie so redeten und sich miteinander besprachen und so weiter und so weiter. Und das, wie beschrieben wird, wie die sich unterhalten haben miteinander, klingt für mich sehr, sehr distanziert. Und ich will probieren, euch das deutlich zu machen mit einer Veranschaulichung. Ich brauche eine freiwillige Person hier vorne. Nur ganz kurz, wenn die Person werfen und fangen kann, das würde mir schon reichen. Hat jemand Lust? Ich will jetzt nicht durch die ganze Gemeinde den Football schmeißen. Mir würde reichen, wenn jemand Lust hat, hier freiwillig nach vorne zu kommen, sonst reicht's auch so, aber okay. Was würde man mit einem Ball machen? Ich übe das gerade mit meiner Drei. Jawohl, da kommt jemand. Klasse. Komm, wir werfen uns den einfach zweimal hin und her. Kriegen wir das hin? Ja, ne? Einfach in den Baum möglichst. Das war's schon. Vielen Dank, Applaus. Bei irgendwem kannst du dir bestimmt Schokolade abholen, weil das haben gerade alle da. Als Jesus die Leute anspricht, die beiden Emmaus-Jünger, sagt er, hey, was sind das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt? Und das Wort, das da steht, bedeutet eigentlich sich hin und her schmeißen. Sich etwa Gedanken hin und her zu werfen. Und das ist so ein bisschen, finde ich, sie werfen sich Anekdoten über Jesus hin und her. Sie erzählen relativ distanziert so, dann war das und was haben wir erlebt und reden über Jesus, über das, was sie erlebt haben. Und deswegen sind sie traurig und Jesus erkennt, wie entmutigt sie sind, als sie sich unterhalten. Und dann spricht er sie an, sie bleiben traurig stehen. Und als er ein bisschen tiefer bohrt, sagt ihm Kleopas, ja, wir reden von Jesus, von Nazareth, einem Propheten. Es klingt irgendwie sehr, sehr menschlich. Davon, dass er der Messias ist, davon, dass er Gottes Sohn ist, davon, dass er vielleicht auferstanden ist, ist irgendwie wenig übrig geblieben. Wir hatten gehofft, er wäre der, der uns erlösen würde. Und dann kommt es noch schlimmer, sie sagen, alle, die am Grab waren, haben ihn nicht gesehen. Und jetzt sind wir einfach völlig entmutigt. Sie haben über das geredet, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie haben über die Geschichten gesprochen, sie haben sich Meinungen zugeworfen. Aber das hat nicht die Kraft, ihnen neue Hoffnung zu geben. Das hat nicht die Kraft, ihnen neuen Mut zu geben. Und das meine ich mit diesem Punkt, reden über die Bibel, reden über Jesus, reden über Gottes Wort, bedeutet, dass wir in den Situationen, in denen wir stecken, die vielleicht nicht immer gut sind, dass wir da stecken bleiben, dass wir traurig und hoffnungslos bleiben. Denk mal an dein Jahr zurück, neigt sich ja dem Ende so, was hast du erlebt, für was hast du gebetet? Ist das alles erhört worden? Vielleicht nicht, vielleicht hast du dir gewünscht, dass Jesus dir einen neuen Beruf schenkt, dass er dich gesund macht von einer Krankheit, dass er dir hilft bei einer Prüfung. Und Jesus hat es nicht so erhört, wie du es dir eigentlich erhofft hattest. Und wie geht's dir dann, was machst du damit? Sorgt das auch zu einer Distanz, du gehst vielleicht noch zum Gottesdienst, hörst dir die Predigten an, bist auch im Hauskreis, aber sagst du nicht auch, Mensch Jesus, ich hatte mir gehofft, du wärst der, der mir helfen könnte, so wie die Jünger das gesagt haben. Und wenn wir uns dann zurückziehen und nur noch mit Leuten über Jesus reden, über das, was nicht geklappt hat, über das, wo er nicht das getan hat, was wir gehofft hatten, ich glaube, dann bleiben wir ganz genauso in Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit, statt wenn wir mit ihm reden. Statt wenn wir mit ihm reden und nicht nur über ihn reden. Gott sei Dank geht die Geschichte weiter und gerade wenn es dir vielleicht aktuell so geht, mache ich dir Mut zuzuhören, denn auch für die beiden Jünger kommt es besser. Der zweite Punkt, was uns dieser Text zu sagen hat, ist Jesus. Ich habe den Punkt mal genannt, Jesus. Was macht Jesus, als er diese beiden Jünger so tief in ihrer Hoffnungslosigkeit findet, in ihrer Traurigkeit? Er antwortet ihnen mit der Bibel. Er antwortet von der Heiligen Schrift, der Vers 25 bis 27. O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was lernen wir, was können wir mitnehmen für uns beim Thema Bibellesen aus dieser Antwort? Ich glaube, das, was wir mitnehmen können, was uns das sagt, überall in der Bibel geht es um Jesus. Überall in der Bibel geht es um Jesus und um sein Erlösungswerk. Oder alles weist darauf hin. Im Alten Testament von der Schöpfung über die Propheten, das Gesetz, in den Psalmen, bei den Richtern, in den Evangelien, in den Briefen, in der Offenbarung. All das dreht sich letztlich auf die ein oder andere Weise um Jesus und um sein Erlösungswerk. Und ich glaube, wenn wir uns wünschen, dass wenn wir Bibel lesen, dass es unser Herz in Brand setzt, dass wir was davon mitnehmen, dass es uns was zu sagen hat, dass es Einfluss auf unser Leben hat, ich glaube, dann ist die zentrale Frage, die wir stellen sollen und dürfen, Jesus, wo willst du mir in diesem Text begegnen? Jesus, was willst du mir dadurch sagen? Wo willst du mir damit begegnen? Denn es dreht sich überall um Jesus Christus. Andere Geschichte, die das unterstreicht, da ist Jesus einmal im Gespräch mit ein paar Juden, als er auf der Erde war. Vielleicht waren das Schriftgelehrte. Und in Johannes 5, 39 bis 40 lesen wir, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Doch sie spricht ja gerade von mir, sagt Jesus. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Also Jesus spricht mit den Juden und sagt, hey, ihr forscht in der Schrift, ihr wollt gerne mehr wissen, ihr wollt es eigentlich richtig machen und sucht da etwas, was ihr aber eigentlich nur bei mir finden könnt. Es geht nicht darum, letztlich nur in der Bibel zu forschen, um sie besser zu kennen, um mehr Verse zu wissen oder um vielleicht Argumente zu haben für den nächsten Hauskreis oder die nächste Gemeindeversammlung. Das ist nicht, warum wir Bibel lesen, um Gedanken hin und her zu schmeißen und neue Gedankengebäude aufzubauen, sondern Jesus sagt, hey, das, was du suchst, das bin ich. Ihr sucht das Leben in der Schrift, ich bin dieses Leben. Und wir lesen die Bibel nicht, um einfach zu forschen, sondern ich würde sagen, weil wir eine Person besser kennenlernen wollen. Weil wir den auferstandenen Jesus, so wie in der Geschichte, weil wir ihn besser kennenlernen wollen. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir sie, um dem auferstandenen Jesus zu begegnen. Und ich glaube, das hat enormen Einfluss auf unser Leben. Das hat gewaltigen Einfluss auf das, wer wir sind, was wir tun, was uns wichtig ist, was uns unwichtig ist, wen wir lieben, warum wir Menschen lieben, warum wir Geld geben, warum wir... Das hat enormen Einfluss, denn überall geht es letztlich in der Bibel um Jesus und um sein Werk. Und ich habe euch ein Video dazu mitgebracht von einem sehr bei mir beliebten Mann. Timothy Keller heißt er, es ist ein Pastor und Autor und Prediger, ein weiser Mann, wie ich finde. Und er hat es in einem Video deutlich gemacht, wo es überall in der Bibel um Jesus geht. Und das Video schauen wir uns mal an.
Um wen geht es in der Bibel? Dreht sie sich um dich oder um Jesus? Lehrt uns die Geschichte von David und Goliath mehr wie David zu sein? Oder redet sie über den einen, der den einzigen Riesen besiegte, der uns töten kann? Um den, der den Sieg für uns errungen hat? Um wen geht es? Das ist die grundlegende Frage. Wenn man das erkennt, beginnt man die Bibel ganz anders zu lesen. Denn Jesus ist der wahre und bessere Adam. Er widerstand der Versuchung im Garten und sein Garten war viel härter. Und sein Gehorsam wird uns angerechnet. Jesus ist der wahre und bessere Abel. Sein unschuldig vergossenes Blut schreit zum Himmel. Jedoch nicht, um uns anzuklagen, sondern um uns gerecht zu machen. Jesus ist der wahre und bessere Abraham. Er folgte dem Ruf Gottes und verließ den Komfort seiner Heimat, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Jesus ist der wahre und bessere Isaak. Er wurde von seinem Vater auf dem Berg als Opfer dargeboten, aber nicht verschont, sondern wirklich für uns alle geopfert. Gott sagte zu Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst, denn du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Und jetzt können wir am Fuße des Kreuzes stehen und zu Gott sagen, jetzt wissen wir, dass du uns wirklich liebst, denn du hast deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht verschont. Jesus ist der wahre und bessere Jakob. Er kämpfte und empfing die Schläge des Gerichts, die wir verdient haben. Und so empfangen wir, wie Jakob, nur die Wunden der Gnade, die uns wachrütteln und unterweisen. Jesus ist der wahre und bessere Josef. Er sitzt zu Rechten des Königs und vergibt denen, die ihn verraten und verkauft haben. In seiner Macht rettet er sie. Jesus ist der wahre und bessere Mose. Er steht im Riss zwischen dem Volk und dem Herrn und schließt so den neuen Bund. Jesus ist der wahre und beste Felsen in der Wüste. Er wurde mit dem Stab des Gerichtes Gottes geschlagen und aus ihm fließt Wasser auf das dürre Land. Jesus ist der wahre und bessere Hiob. Er leidet wahrhaftig unschuldig und rettet durch seine Fürbitte seine dummen Freunde. Jesus ist der wahre und bessere David. Sein Sieg wird zu einem Sieg für das ganze Volk, obwohl sie kein bisschen dazu beigetragen haben. Jesus ist die wahre und bessere Esther. Er riskierte nicht nur, den irdischen Palast zu verlieren, sondern verlor letztendlich den himmlischen. Er riskierte sein Leben nicht nur, er gab es hin. Statt, falls ich sterbe, sterbe ich zu sagen, sagte er, wenn ich sterbe, sterbe ich für sie, um mein Volk zu retten. Jesus ist der wahre und bessere Jona. Er wurde in den Sturm hinausgeworfen, damit wir aus ihm gerettet werden können. Jesus ist das wahre Passahlamm, der wahre Tempel, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Opfer, das wahre Lamm, das wahre Leben, das wahre Brot. Die Bibel dreht sich nicht um dich, es geht um Jesus.
In der ganzen Bibel geht es um Jesus. Ich glaube, damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie verkappt hinter jedem Stein denken, oh, das meint gar nicht Stein, das meint irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise Jesus, oder dass es nur diejenigen erkennen, die wirklich echte Christen sind, die es wirklich drauf haben. Das ist nicht, was ich damit meine, dass wir zu einer tieferen Ebene vordringen, sondern ich glaube, weil Jesus das in diesem Text macht und weil wir, wenn wir das Neue Testament lesen, weil es viele weitere Autoren machen, die deutlich machen, was hat das, was im Alten Testament berichtet wurde und was sonst in der Welt, was da steht, dass das hinweist letztlich auf Jesus und auf sein Erlösungswerk. Und deswegen nochmal, glaube ich, die wichtigste Frage, die wir stellen können und sollen, wenn wir Bibel lesen, ist: Jesus, wo begegnest du mir in diesem Text? Dritter und letzter Punkt, zurück zum Bibeltext in Lukas 24. Jesus erklärt den beiden Jüngern unterwegs, wo es überall um ihn geht. Und sie haben immer noch nicht erkannt, wer er ist. Dann ist es spät geworden und sie nähern sich dem Haus, wo die beiden wohnen. Und Jesus will eigentlich vorbeigehen und sie bringen ihn dazu, bei ihnen noch mit zu essen, zu ihnen zu kommen. Ich weiß nicht, ob es ihnen mehr um sich ging oder ob es ihnen mehr um ihn ging. Und dann haben sie zusammen Abendessen und ganz selbstverständlich tritt Jesus wie der Gastgeber auf, bricht das Brot und Gott dankt Gott dafür. Und in dem Moment erkennen sie: Oh Mann, das ist Jesus, das ist der auferstandene Jesus, der mit uns gegangen ist. Da heißt es, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Die beiden wurden tief in ihrem Herzen berührt. Wann? Als Jesus mit ihnen durch die Bibel gegangen ist und sie erkannt haben: Das hat alles mit Jesus zu tun und das heißt was für mich. Brannte nicht unser Herz, was für eine starke Aussage. Und deswegen habe ich diesen Punkt so genannt: Begegnen mit bedeutet brennen für. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus bewirkt, dass wir für ihn brennen. Was heißt brennen? Die Bibel spricht immer wieder mal von Feuer und von Leidenschaft, glaube ich, ist damit gemeint, von Hingabe. Begegnung mit dem auferstandenen Jesus sorgt nicht einfach nur für einen vollen Kopf oder für die richtigen Argumente oder mehr Verstand, obwohl das wertvoll und wichtig ist, sondern ein brennendes Herz. Herz in der Bibel sind aber nicht einfach nur die Gefühle, sondern das wichtigste Zentrum des Menschen ist da, wo wir fühlen, wo wir Entscheidungen treffen. Wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnen beim Bibellesen, dann bewirkt es was in unserem Herzen. Und dann ist Bibellesen keine Pflichterfüllung, sondern eine Beziehungspflege. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Christ, bin hier in der Gemeinde getauft worden und einige von euch sind länger Christ, als ich überhaupt lebe. Und ich würde sagen, nichts berührt mein Herz so sehr wie tatsächlich beim Bibellesen oder in anderen Formen Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Keine Disziplin, keine Anstrengung, kein was auch immer. Nichts berührt mein Herz so sehr, nicht Wissen über die Bibel, obwohl ich viel davon hier mitbekommen habe in der Kinderstunde und dann in der Bibelschule erweitert habe, nicht Wissen über die Bibel, nicht Meinungen hin und her schmeißen, bewegt mein Herz, so eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus, das ist mein Herz bewegt. An einem Tag, wo ich nach meinem Empfinden auf verschiedenen Ebenen des Lebens versagt habe, ist es nicht Wissen, was mich am nächsten Morgen wieder voller Freude aufstehen lässt, sondern es ist die Zusage, die ich aus der Bibel habe, dass der auferstandene Christus immer noch für mich ist. Und dass immer noch gilt, was der Vater über den Sohn bei der Taufe sagt, wenn ich das im Glauben angenommen habe, dass der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Dass das immer noch gilt und dass Jesus das mir gesichert hat, dazu gehört, dass er auf diese Welt gekommen ist als Baby, dass er gelebt hat, gelehrt, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und das ist, was mein Herz bewegt. Das gibt mir Mut für den nächsten Tag. Das lässt mich hoffnungsvoll in 2020 gehen. Und das lässt mich morgens wieder neu mich danach ausstrecken, wenn ich Bibel lese, zu sagen, Jesus, wo willst du mir heute begegnen in diesem Text? Was willst du mir sagen? Was willst du korrigieren? Wo willst du mich ermutigen? Was hast du mir zu sagen? Denn Jesus ist das Wort. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das feiern wir an Weihnachten. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Noch ein Vers, der uns deutlich macht, hey, Jesus ist das Wort. Es geht nicht einfach nur um Buchstaben lesen, es geht um Jesus, der das Wort ist. Es geht um die Gnade und die Wahrheit, die wir nur bei ihm finden. Die Wahrheit über mein Leben, über dein Leben, über das, was ihn letztlich ans Kreuz gebracht hat, das, was wir falsch machen, unsere Sünden und gleichzeitig die Gnade, dass wir wissen, Jesus liebt uns und hat das besiegt und wir haben Vergebung, wir haben Hoffnung, wir haben ewiges Leben, wir haben Freiheit, wir haben so viel. Diese Kombi begegnet mir in Jesus, dem lebendigen Wort. Und das lässt mein Leben aufleben und das lässt mich brennen für ihn und für andere Menschen. Zum Abschluss noch ein paar praktische Ideen, was das vielleicht für dich bedeuten kann, wie du deine Beziehung mit Jesus, mit dem Auferstandenen pflegen kannst. Ich habe euch ein Foto von meinem Sessel mitgebracht, wo ich das immer mache, morgens früh. Und mein Wunsch ist für dich, weil ich glaube, obwohl bei der Umfrage kam ja raus, viele von euch lesen echt viel die Bibel. Wenn du das noch nicht tust, 15 Minuten am Tag. Wenn das für dich zu viel ist, dann lies 5 Minuten. Ich habe neulich in der Geschichte gehört, wie man sich neue Gewohnheiten aneignet. Es darf nicht zu viel sein oder es soll einigermaßen Spaß machen. Habe ich von jemand gehört, dessen Ziel war, um sich eine neue Angewohnheit anzugewöhnen, einmal am Tag sich seine Laufsachen nur anzuziehen. Das war, was er schaffen wollte. Er wollte einmal am Tag sich seine Jogging-Sachen anziehen. Und dann dachte er, wenn ich die jetzt schon anhabe, kann ich auch laufen gehen. Und so, deswegen, wenn du als Gewohnheit es etablieren willst in deinem Leben, fang nicht mit einer Stunde an. Sag nicht, oh, einen Tag verpasst die Woche, ich bin so schlecht. Das ist nicht, worum es geht. Aber vielleicht 5 bis 15 Minuten jeden Tag im Sessel mit Kaffee oder Tee, was dir dabei hilft. Bei mir ist es der Kaffee meistens. Es gibt auch Leute, ich bin kein Typ davon, die gehen gerne mit Jesus spazieren und beten dann dabei. Ich bin viel zu abgelenkt dafür und finde die Wurzeln im Wald viel zu interessant. Beim Autofahren, ich brauche auch Augen zu beim Beten, deswegen bete ich nicht beim Autofahren. Andere Leute sagen immer, wenn sie Autofahren, sie beten ständig, ich mit meinen Augen zumachen, das wäre gar nicht hilfreich. Aber vielleicht ist es was für dich, mit Jesus spazieren zu gehen, zu beten, dir eine Hörbibel auf den Kopf zu machen mit Kopfhörern. Es gibt mittlerweile ja richtig gute Lesepläne. Ich kann euch den Rigatio Verlag empfehlen, also rigatio.com, glaube ich, da gibt es richtig viele gute, hilfreiche Lesepläne zum Bibellesen. Oder auf dem Handy in der YouVersion Bible App, in einem Jahr durch die Bibel oder jetzt gibt es einen Leseplan zur Adventszeit. Wenn das dir hilft, Bibel zu lesen, dann nimm das. Und vergiss nicht, das ist mein letzter Tipp, zu fragen über alles andere hinaus, weil ich glaube, dass das die Chance hat, wirklich dein Herz und dein Leben zu verändern. Jesus, wo willst du mir in diesem Text begegnen? Denn die Liebe und all das, was wir nur bei Jesus finden, das ist das, was unser Herz braucht. Das ist das, wonach unser Herz sich sehnt. Und zwar nicht nur unser Herz, sondern auch von den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die gerade nicht da sind, die auch nicht den Livestream sehen, weil sie den gar nicht kennen. Auch diese Menschen brauchen Jesus. Und ich glaube, wenn wir fragen, Jesus, wo willst du mir in diesem Text begegnen, dann wird es was mit unserem Herzen machen. Für diese Gemeinde, für unser Land, für die Menschen in der Straße neben uns. Und ich glaube, dann werden viele gute Dinge passieren. Ich bete und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Jesus Christus, es ist erstaunlich, dass du der Souveräne, der Mächtige, der Große, der Milliarden von Galaxien erschaffen hat, dass du, so wie du dich an Weihnachten eingeschränkt hast und gesagt, ich komme in dieser speziellen Form als dieser Mensch, um den Menschen zu offenbaren, wie der Vater ist, so hast du dich festgelegt auf Schrift, auf Sprache, die wir lesen können, in der du uns begegnest, obwohl das dich einschränkt, aber du weißt, weil es keinen anderen Weg gibt, hast du dich darauf festgelegt. Und wir danken dir von Herzen dafür. Und wir danken dir, dass wir Deutschlehrer hatten, die uns geholfen haben, jetzt das lesen zu können. Und wir beten, Herr, dass du das gebrauchst, wenn wir dich suchen, Herr, dass du zu uns sprichst und dass wir erkennen, mehr und mehr, nicht auf eine komische Weise, sondern auf eine Weise, die wirklich von dir kommt, Herr, wo du uns überall in deinem Wort begegnest. Weil du bist der, nach dem wir uns sehen, von Herzen. Und deswegen sagen wir dir, dass wir dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir danken dir, dass du heute real bist und dass du heute sprechen möchtest. Dir sei die Ehre, Jesus. Amen.